Radio SRF.
Echo der Zeit. Wie man in der spanischen Regierungspartei krumme Geschäfte machte. Die Vorwürfe des Ex-Schatzmeisters der Partido Popular an Premier Rajoy. Wie man mit den Chinesen gute Geschäfte macht.
Man sollte, wenn man kommuniziert mit einem Chineser oder einer Chinesin, viel mehr auf die Gefühle achten.
Chinesische Nachhilfe für Schweizer Unternehmer. Russische Investoren retten Peter Sauber. Was davon zu halten ist, das Gespräch mit unserem Russland-Korrespondenten. Und?
Also ich gehe gerne ab in die Ferien, auf Kroatien und Kosovo. Aber eben, ich bin auf der Welt, ich wohne da mit den Eltern. Ich könnte es mir nicht mehr irgendwo anders vorstellen.
Unsere Serie «Heimliche Patrioten». Warum Naif Feysay, Sohn eines Kosovaren und einer Kroatin, ein Schwinger ist. Echo Zeit am Mikrofon Peter Vögeli und mit den Nachrichten des Tages Thomas Münzer.
In Ägypten haben sich erneut tausende Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi zu Protesten versammelt. Sympathisanten der Muslimbrüder trafen im Protestcamp in der Vorstadt Nasser City ein. Zuvor war zum ersten Mal seit dem Umsturz in Ägypten Anfang Juli ein westlicher Regierungsvertreter ins Land gereist. Der stellvertretende US-Außenminister William Burns traf die Spitze der Übergangsregierung in Kairo. Er sprach auch mit Militärchef Sisi. Aus den Gesprächen wurde bisher nichts bekannt. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat Rücktrittsforderungen wegen einer Parteispendenaffäre zurückgewiesen. Rajoy steht im Zusammenhang mit weiteren Politikern der Regierungspartei PPP im Verdacht, jahrelang Schwarzgelder angenommen zu haben. Der frühere Schatzmeister der Partei, Luis Bárcenas, hatte die illegalen Finanzierungen zugegeben. Der designierte iranische Präsident Rouhani kritisiert die Wirtschaftspolitik seines Vorgängers Ahmadinejad. Die Experten der bisherigen Regierung würden die wirtschaftliche Situation Irans ganz anders darstellen, als seine Leute sie einschätzten, sagte Rouhani. So liege die Inflation bei 42% und nicht bei den offiziellen 32%. Und statt, wie versprochen, Hunderttausende neue Arbeitsplätze zu schaffen, seien unter Ahmadinejad kaum neue Stellen entstanden. Der griechische Regierungschef Samaras hat die Banken aufgerufen, die Wirtschaft anzukurbeln. Das sagte Samaras nach einem Gespräch mit den Chefs der vier inländischen Großbanken. Laut griechischen Medien vergeben die Banken Kredite nur zurückhaltend an kleine und mittlere Unternehmen. In China ist die Wirtschaft etwas weniger stark gewachsen. Im zweiten Quartal dieses Jahres betrug das Wachstum 7,5%. Im Vorjahresquartal waren es 7,7% gewesen. In Bangladesch ist ein ehemaliger Führer der Islamisten wegen Kriegsverbrechen zu 90 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der heute 90-jährige Ghulam Azam war Anführer einer Partei, die während des Unabhängigkeitskrieges vor 40 Jahren für den Verbleib Bangladeschs bei Pakistan gekämpft hatte. Er ist von einem Gericht schuldig gesprochen worden, unter anderem wegen Mordes und Folter. Nach der Hochwasserkatastrophe im Juni haben die indischen Behörden mehr als 5.700 Vermisste für tot erklärt. Damit können die Familien der Opfer mit einer Entschädigung rechnen in der Höhe von 8.000 Franken pro Opfer. Wassermassen und Gerölllawinen hatten Mitte Juni im Himalaya fast 2.000 Straßen und Brücken zerstört. Über 4.000 Dörfer waren betroffen. Der Berner Kantonschemiker fordert, dass die radioaktive Belastung der Aare in Zukunft kontinuierlich überwacht wird. Heute wird einmal im Monat gemessen. Für große Trinkwasserseen müsse zudem der Bund Höchstwerte festlegen, sagte Ottmar De Florin gegenüber Radio SRF. Grundsätzlich mache er sich um das Trinkwasser jedoch keine Sorgen. Am Sonntag war bekannt geworden, dass Forscher im Grund des Bielersees eine erhöhte Cäsiumkonzentration festgestellt hatten. Das radioaktive Element sei um das Jahr 2000 vom AKW Mühleberg via die Aare in den See gelangt. Bundespräsident Uli Maurer besucht von Mittwoch bis Sonntag die Volksrepublik China. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit Präsident Xi Jinping. Der Besuch hat mit dem Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China zu tun. Man wolle die Beziehungen der beiden Länder stärken, teilte das VBS mit. Das finanziell angeschlagene Formel-1-Unternehmen von Peter Sauber hat Geldgeber gefunden. Drei russische Firmen steigen bei der Hinwieder Firma ein. Teil der Partnerschaft ist, dass der Russe Sergei Sirotkin nächstes Jahr für Sauber-Rennen fahren wird. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, der schloss bei 7.999 Punkten im Plus von 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.476 Punkten im Plus von 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,98 gehandelt und der Dollar zu 95,09 Rappen. Das Wetter. Es ist weiterhin sonnig und warm mit 26 bis 30 Grad. Ab morgen Nachmittag gibt es in den Alpen einzelne Schauer oder auch Gewitter.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Spaniens Korruptionsskandal vor Gericht. Chinas Wirtschaft wächst weniger.
Nun, das geringere Wachstum von 7,5% ist politisch gewollt,
sagt die Expertin im Gespräch. Chinesische Geschäftskultur, eine Anleitung für Schweizer Unternehmen. Ein Geschäft sorgt für Diskussionen.
Die Erleichterung ist groß. Es war doch eine sehr schwierige Zeit, nicht nur für mich, für das ganze Team und alles, was darum herum am Team anhängt.
Russische Investoren retten Peter Saubers Rennunternehmen. Amnesty International kritisiert ägyptische Armee, der Bericht aus Kairo. Und in unserer Serie Heimliche Patrioten, der Schwinger Naim Feisai. Nie werde er aussagen. Das hatte Luis Bárcenas im letzten Verhör vor dem Untersuchungsrichter verkündet. Heute aber war ein anderes Programm angesagt. Der frühere Schatzmeister der Regierungspartei Partido Popular redete stundenlang vor Gericht und sparte nicht an Einzelheiten. Bárcenas wird vorgeworfen, er habe im Namen der Volkspartei von Premier Rajoy Schmiergelder in Millionenhöhe einkassiert. Der frühere Finanzchef des Partido Popular sitzt in Untersuchungshaft und wird von der Justiz unter Druck gesetzt. Martin Durr.
Wer vor dem Richter steht, muss nicht aussagen, wenn er sich damit selbst schaden könnte. Luis Bárcenas aber war es heute sehr ums Reden und es schien ihn nicht zu kümmern, ob er sich damit belastete. Er verfolgte vor allem das Ziel, andere zu belasten. Das mindestens ist der Eindruck aus den spärlichen Informationen, die aus dem Büro des Untersuchungsrichters Pablo Rus an die Öffentlichkeit sickerten. Ende Januar hatte die Tageszeitung El País eine handschriftlich geführte Parallelbuchhaltung der Volkspartei publiziert und behauptet, das sei das Register illegaler Parteispenden, das Bárcenas angelegt habe. Darin stand auch, wer in der Partei vom Geldsegen profitiert haben soll. Bárcenas stritt alles ab, verstellte bei der graphologischen Untersuchung seine Handschrift und bezeichnete die Vorwürfe als Lüge. Heute gab er zu, diese Buchhaltung habe er geführt, die Handschrift sei seine und es habe illegale Zahlungen gegeben, jahrelang. In den meisten Fällen versuchten Bauunternehmen, die Gunst der Mächtigen in der Volkspartei zu kaufen, um zu saftigen Aufträgen zu kommen. Der frühere Kassier der Volkspartei soll dem Richter heute umfangreiche Beweisdokumente übergeben haben. Und er habe auch Namen genannt, vernimmt man. Unter anderem hätten der heutige Partei- und Regierungschef Mariano Rajoy und die Generalsekretärin der Partei Maria Dolores Cospedal von ihm Bargeldsummen entgegengenommen. Das ist zwar nicht völlig neu, aber bisher war derlei nur in den Zeitungen zu lesen. Jetzt gibt Bárcenas das selbst vor dem Untersuchungsrichter zu Protokoll. Das ist eine neue Qualität und die zwingt sogar den Regierungschef zu einer Stellungnahme. So wortkarg allerdings, dass sie auf seiner Visitenkarte Platz gefunden hätte. Er habe sich im Februar zum Fall geäußert, das müsse reichen, sagte Rajoy, und der Rechtsstaat knicke nicht ein vor Erpressungen. So tönt Rajoy, wenn er tönt. Normalerweise hält er sich im Hintergrund und hofft, die Krise gehe vorüber, ohne ihm oder seiner Partei zu schaden. Zu Beginn der Untersuchungen vor 4 Jahren hatte er sich noch voll hinter seinen Finanzchef gestellt. Dann bemerkte er, dass dieser immer mehr in Bedrängnis geriet, dass er sich von der Justiz kaum mehr würde retten können, und entzog Bárcenas das Amt des Finanzchefs, ließ ihm aber das Büro im Hauptquartier der Partei. Dann nahm er ihm auch dieses, die Partei bezahlte aber weiter die Anwälte und den beachtlichen Lohn des Kassiers. Schließlich fielen auch diese Privilegien und Bárcenas begann zurückzuschlagen. Er sprach von umfangreichem Belastungsmaterial, das er in Sicherheit gebracht habe und drohte seinen früheren Parteifreunden immer offener. Das waren Erpressungen eines Gejagten, eines Verzweifelten, der in seiner Not versucht, die ganze Seilschaft in die Tiefe zu reißen. Aber es waren wohl nicht leere Drohungen. Der heutige Tag vor dem Untersuchungsrichter könnte ein Auftakt sein zu einer Schlacht, für die die Regierungspartei nicht gut gerüstet ist. Dass sie bald wegen der Korruptionsskandale untergeht, scheint noch unwahrscheinlich. Sie hat eine satte Mehrheit im Parlament. Aber Spanien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. 6 Millionen Menschen sind ohne Arbeit. Und die Regierungspartei ist immer mehr mit sich selbst beschäftigt. Da muss Rajoy sich schon mehr einfallen lassen als ein paar mürrisch hingeworfene Sätze.
Martin Durrer. Für Europa wäre es sensationell. Für China ist es besorgniserregend. Mit etwa 7,5% hat China das tiefste Wachstum seit der Asienkrise 1997-98. Besorgniserregend deshalb, weil ein Wachstum unter 8% von der Regierung selbst als sozial gefährlich bezeichnet wird. Ich habe die China-Expertin Margot Schüller vom German Institute of Global and Area Studies, GIGA, in Hamburg gefragt, warum gibt sich Chinas Führung so gelassen?
Nun, das geringere Wachstum von 7,5% ist politisch gewollt. Die chinesische Regierung verfolgt eine neue Entwicklung. Das Thema ist eine stärker nachhaltige, eine stärker umweltfreundliche Entwicklung und eine höhere Innovationskraft. Und in dieser Übergangsphase wird durchaus eine relative Abschwächung des Wachstums als Begleiterscheinung akzeptiert.
Und wer zahlt die Zeche für die Abschwächung des Wachstums?
Ja, nun, das sind vor allem die exportorientierten Unternehmen, aber auch die Infrastruktur, beispielsweise der Bausektor. Und damit haben wir natürlich bestimmte Gruppen, insbesondere auch Wanderarbeiter, teilweise auch Studenten, die noch keine neue Arbeit oder keinen Jobeintritt finden. Aber es gibt auch ein Programm, um beispielsweise bestimmte Gruppen wie die Wanderarbeiter stärker zu fördern. Beispielsweise sollen sie auch durch Sozialleistungen den Städtern gleichgestellt werden und besser ausgebildet werden.
Wird es aber keine sozialen Unruhen geben, wenn das Wachstum jetzt unter 8% ist?
Die wird es aus meiner Sicht nicht geben. Nach wie vor ist die Familie der Kern der sozialen Stabilität. Es wird natürlich Proteste geben, wenn beispielsweise Löhne nicht ausgezahlt werden oder Unternehmen schließen müssen. Das gab es auch in der Vergangenheit, aber flächendeckend sehe ich jetzt keine soziale Unruhe, die die Regierung gefährden könnte.
Bislang hat China ja massiv investiert, um Wachstum zu generieren, also vor allem in Staatsbetriebe investiert. Was ist nun die Alternative?
Das wird auch weiter so sein, aber es wird gesehen, dass man Innovation braucht und es wird angenommen, dass Privatunternehmen stärker innovativ sind und die sollen stärker jetzt nun als zuvor in die Branchen reingehen, die ihnen bisher verschlossen sind. Beispielsweise bestimmte Hightech-Branchen, aber auch beispielsweise die Banken und andere Versicherungsgesellschaften. Hier will man beispielsweise die privaten Betriebe auch mitbeteiligen an den Unternehmen, den Staatsunternehmen.
Mehr Innovation von Privatbetrieben, was meinen Sie da konkret?
Es geht konkret darum, dass die Unternehmen beispielsweise mehr in Forschung und Entwicklung investieren, dass sie flexibler sein können, dass sie die Staatsunternehmen durch die Teilnahme in solchen Bereichen, die geschlossen sind, stärker unter Wettbewerbsdruck setzen und die ebenfalls zwingen, mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren. Also einen Prozess in Gang bringen, der im Augenblick nicht so positiv läuft, wie die Regierung das gerne hätte.
Und was sind dann die positiven Folgen davon?
Die Folgen wären, dass wir natürlich mehr Beschäftigung haben, dass China von dieser Idee der Imitation, die im Augenblick läuft, hin zu einer innovationsgetriebenen Wirtschaft übergehen kann. Das heißt, dann Produkte erstellt, die höhere Wertschöpfung, mehr Einkommen bringen, mehr Einkommen für die Gesamtbevölkerung und diesen Prozess der eigenständigen Innovation, der geringeren Abhängigkeit von ausländischer Technologie fortsetzen könnten.
Wenn China nicht mehr die Werkbank der Welt sein wird, was sind dann die Folgen für die Weltwirtschaft? Werden meine chinesischen Turnschuhe teurer?
China wird nach wie vor sehr wichtig sein in der verarbeitenden Industrie, wahrscheinlich sogar das wichtigste Land bleiben, aber es wird versuchen, in andere Bereiche mit höherer Wertschöpfung, die ich nannte, also stärker mit Forschung und Entwicklung, technologieorientiert reingehen, um diesen Übergang zu bewältigen hin zu dieser Wirtschaft, die innovationsgetrieben ist. Und sie muss es auch, weil wir haben ja schon im Arbeitsmarkt eine Entwicklung, wo wir sehen, dass die hohen Anteile, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen und billig Arbeitskräfte darstellen, dass das zurückgeht. Also man muss stärker effizient sein und höhere Wachstumsraten haben im Innovationsbereich.
Margot Schiller arbeitet am GIGA-Institut für Asienstudien in Hamburg. Auch wenn Chinas Wirtschaft in Anführungszeichen nur um 7,5% wächst, der Westen schaut nach wie vor mit leuchtenden Augen auf den chinesischen Markt. Umso mehr aus der Schweiz nach dem erfolgreich verhandelten Freihandelsabkommen. Doch wer in China investieren will, braucht juristische Beratung. Die Rechtsordnung ist eben chinesisch. Und auch die kulturellen Unterschiede sollten nicht unterschätzt werden. Die Anwaltskanzlei Fischer in Basel und Zürich hat sich genau darauf spezialisiert. An ihrem China-Desk beschäftigt sie deshalb eigens eine chinesische Anwältin, die in Zürich studiert hat. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Die 45-jährige Fan Wu ist in China aufgewachsen. Doch bereits nach der Matur reiste sie nach Europa. In Holland hat sie Literaturwissenschaft studiert, bevor sie nach Zürich kam, wo sie ein Studium der Rechtswissenschaften anhängte und vor gut einem Jahr bei der Anwaltskanzlei Fischer angefangen hat. Mit diesem Lebenslauf zwischen den Kulturen, ist sie da mehr Chinesin oder mehr Europäerin?
Ich denke, eine Kombination. Vielleicht Hälfte, Hälfte.
Und genau dies prädestiniert sie für die Scharnierfunktion, die sie für Schweizer Industriefirmen übernimmt. Neben der juristischen Beratung geht es auch um die kulturellen Unterschiede, die ein Schweizer Unternehmer kennen sollte, sagt Fan Wu.
Man sollte, wenn man kommuniziert mit einem Chinesen oder einer Chinesin, viel mehr auf die Gefühle achten und nicht nur das, was man denkt, diese logische, analytische Denkweise.
Denn nur so, sagt Rechtsanwältin Fan Wu, schafft man das nötige Vertrauen, damit ein Geschäft auch zustande kommt.
In China muss das Vertrauen erst von Null aufgebaut werden. Und das Aufbauen von Vertrauen vielfach erscheint einem westlichen Geschäftsmann als sinnlos. Sie verstehen nicht, was es jetzt sein soll. Aber es geht eben darum, dass man sich vertraut macht und ein Vertrauen aufbaut.
Doch auch wenn dieses Vertrauen da ist, gibt es zwei wichtige Grundregeln, die ein Schweizer Unternehmer in China beachten sollte, sagt der Vorgesetzte von Rechtsanwältin Fan Wu und Leiter der China-Abteilung Felix Egli.
Die wichtigste Schlüsseltechnologie, von der Ihr Unternehmen abhängt, die sollten Sie weiterhin im Ausland produzieren und in China zusammenbauen. Punkt 2 ist, Sie brauchen in China Leute, denen Sie vertrauen können, und zu diesem Zweck müssen Sie sie fair behandeln.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass chinesische Firmen ein Produkt vor Ort kopieren und die Schweizer Unternehmen aus dem Markt drängen. Zudem müssen sich Schweizer Firmen bewusst sein, in China dominiert die Kommunistische Partei die Wirtschaft. Da brauche es Beziehungspflege, sagt Egli.
Es ist auch wichtig, dass man mit dem Staat natürlich ein gutes Einvernehmen pflegt, wenn man als lokaler Investor in China ist und hier auch mit den Leuten im Kontakt ist, die ein gutes Beziehungsnetz zum Staat unterhalten. Das ist wichtig.
Das heisst aber nicht, dass man sich als Schweizer Firma an der in China noch weit verbreiteten Korruption beteiligen sollte, sagt Rechtsanwältin Fan Wu.
Heute gibt es auch in China Gesetze, die übrigens gegen ausländische Firmen viel strenger durchgesetzt werden, gegen die Korruption. Also ich würde nicht empfehlen, da mitzumachen.
Nach dem Tod Mao Zedongs 1976 wurde in China in langsamen Schritten ein Rechtssystem aufgebaut, das auf den ersten Blick sehr westlich aussieht. Doch auf den zweiten Blick werde klar, sagt China-Spezialist Egli, dass es eben doch kein Rechtsstaat sei.
Die Justiz ist von der politischen Führung abhängig. Das heißt, die Gerichtsorganisation untersteht der Partei und ist auch Weisungsempfänger von der Partei.
Und das macht es für ausländische Investoren schwierig. Kommt man der Partei in die Quere, nützen einem auch die bestehenden Gesetze wenig. Deshalb braucht es, um auf der sicheren Seite zu sein, vor allem eins, sagt China-Kennerin Fan Wu, wasserdichte Verträge.
was schwarz-weiß auf dem Papier gedruckt ist im Vertrag, das wird auch für die Gerichtsbehörde verbindlich sein. Deshalb ist das sehr wichtig, dass wir für die Schweizer Firmen, die nach China gehen oder Handel mit China treiben, ein sehr gutes Vertragswerk zu haben.
Kommt dazu, es braucht in China sehr viel mehr Zeit, bis ein Geschäft zustande kommt. Bewilligungsverfahren werden ohne Angabe von Gründen verschleppt. Oder Fusionsverträge bleiben liegen und behindern so das Wachstum. Trotzdem ist Anwältin Fan Wu überzeugt, bietet der chinesische Markt für Schweizer Unternehmen mehr Chancen als Risiken. Vor allem das vor kurzem abgeschlossene Freihandelsabkommen wird ihrer Meinung nach eine neue Dynamik geben.
Generell wird schon viel bessere Bedingungen für Schweizer Export gestellt. Und ich denke auch, dass es für die chinesische Investoren ein stärkerer Ansporn geschafft hat, um in die Schweiz zu kommen.
Und das soll auch das Geschäft der Anwaltskanzlei Fischer beleben. Mit ihrer China-Abteilung und dem entsprechenden Know-how hofft sie, vom Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen Schweiz-China profitieren zu können.
Thomas Oberer. Sauber gerettet und sauber in neuer Gefahr. Das ist so etwa der Tenor, nachdem bekannt wurde, dass das von der Insolvenz bedrohte Sauberunternehmen von russischen Investoren gerettet werden soll. Ich habe Peter Giesling in Moskau gefragt, wer sind die drei russischen Investoren, die da heißen Investment Corporation International Funds, Staatlicher Fonds zur Entwicklung der nordwestlichen russischen Föderation und Nationales Institut für Luftfahrt und Technologie?
Nun, ehrlich gesagt, das fragt man sich hier in Russland auch und man muss wirklich kräftig recherchieren im Internet, um zu Antworten zu finden. Insbesondere das sogenannte Nationale Institut für Aviatiktechnologie. Das ist kein großes, wichtiges Forschungsinstitut, wie Peter Sauber das insinuiert. Das ist eine Firma, welche unter anderem Kunststoff-Innenverkleidungen für Elektrozüge oder Trolleybusse herstellt. Und es sind wirklich in der Presse, im Internet hier in Russland überhaupt keine Hinweise zu finden, dass diese Privatfirma, abgesehen von ihrer Namensgebung, wirklich sehr viel mit Aviatik zu tun hat. Sauber hat ja erklärt in seiner Pressemitteilung, diese Firma habe ganz namhaft das russische Transportflugzeug, die Antonov 124 oder auch den Kampfflieger, die MiG-29 entwickelt. Und davon kann nun wirklich keine Rede sein. Aber ich kann feststellen, dass alle drei Institutionen sicher mit der Regierung, mit dem Staat verhängt sind und dass hier sicher in absehbarer Zeit ziemlich viel Geld fließen könnte.
Der Sohn eines Investors soll den zweiten Sauber Rennwagen ab 2014 fahren. Ist die Unabhängigkeit von Sauber bedroht?
Nun, darüber kann man natürlich nur mutmaßen, aber ich denke, viele russische Oligarchen, die möchten wahrscheinlich gerne, dass ihr Söhnchen, der einst einmal ein berühmter Rennfahrer wird, quasi ein russischer Schumi, ein russischer Schuhmacher. Aber es könnte meines Erachtens tatsächlich gefährlich sein, wenn sich Sauber nun so eng für diesen 17-jährigen Sergei Sirotkin verpflichtet. Wenn der keine Erfolge bringt, dann besteht natürlich unter Umständen die Gefahr, dass sich auch der Hauptinvestor zurückzieht.
Was könnten darüber hinaus die Motive der russischen Investoren sein?
Nun, man muss sehen, Russlands Präsident Wladimir Putin, der möchte den Automobilrennsport aufleben lassen hier in Russland. In Sotschi, rund um den sogenannten Olympiapark, wird im Moment auch eine Formel-1-Rennstrecke gebaut. Und dort sollen auch vom kommenden Februar an, also unmittelbar nach den Olympischen Winterspielen, regelmäßig Formel-1-Rennen stattfinden. Putin hat sich explizit dafür ausgesprochen, eben, dass man die russische Jugend, die russischen Jungen für den Automobilsport, für Autorennen begeistern soll. Und insofern kann man sagen, dass wahrscheinlich auch die russische Regierung an diesem Deal mit Sauber interessiert sein könnte.
Unser Russland-Korrespondent Peter Giesling. Auf die Aussage unseres Korrespondenten angesprochen, sagt die Teamchefin des Sauber Formel 1 Teams, Monisha Kaltenborn:
Wir haben über Monate die Seriosität dieser Institutionen geprüft und wir haben keinerlei Grund, an deren Ernsthaftigkeit zu zweifeln. Richtig ist, dass man wenig öffentlich zugängliche Informationen über diese Institutionen hat, aber das ist nun mal in Russland so. Und dort gilt im Übrigen auch nicht der Grundsatz, dass der, der vielleicht die meisten Schlagzeilen hat, auch der Beste ist.
Und damit ist es 18.24 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit unheimlichen Patrioten in Ägypten und heimlichen Patrioten in der Schweiz. 50 Tote hatten die Mursi-Anhänger vergangene Woche zu beklagen, als die ägyptische Armee auf Demonstranten schoss. Zwar hat sich in der ägyptischen Öffentlichkeit die Meinung durchgesetzt, die Armee habe sich dabei nur selbst verteidigt. Doch Amnesty International hat diesen Fall untersucht und kommt zu einem ganz anderen Schluss und zeichnet ein düsteres Bild der gegenwärtigen Menschenrechtslage. Aus Kairo, Matthias Kündig.
51 tote Mursi-Anhänger, 3 getötete Sicherheitskräfte und einige hundert Verletzte. Diese offiziellen Zahlen bestätigt Diana El-Tahawi von Amnesty International. Mit ihrem Team hat sie Spitäler und Leichenschauhäuser besucht, mit Augenzeugen, Überlebenden und Angehörigen der Opfer gesprochen. Ihre Schlussfolgerung: Die Sicherheitskräfte seien unverhältnismäßig vorgegangen.
Our findings show that despite of what the army has said, grossly disproportionate force was used, including intentional lethal force, which led to at least 51 protesters being killed.
Ohne Vorwarnung hätten die Sicherheitskräfte gleichzeitig Tränengas eingesetzt und geschossen. Viele Opfer, auch Frauen und Kinder, hätten Schusswunden in der Brust, aber auch auf dem Rücken, was den Schluss zulasse, dass auf Flüchtende geschossen worden sei.
We've seen many people who were injured in their upper bodies, also some people injured in the back, suggesting that people were shot at while fleeing.
Ihr Bericht wurde in Ägypten kaum zur Kenntnis genommen, bedauert Diana El-Tahawi. Die Medien hätten ausschließlich die Version der Armee übernommen und verbreitet. Nach dieser Lesart verteidigten sich die Sicherheitskräfte gegen bewaffnete Angreifer und die Opfer seien selbst schuld.
Now Egyptian media has very much run with the account given by the military and security forces and placed the blame on the victims themselves.
Bei dem blutigen Vorfall vor einer Woche sind auch rund 600 Islamisten verhaftet worden. 2/3 wurden seither wieder freigelassen. Viele von ihnen sagten aus, sie seien in der Haft geschlagen worden, hätten keinen Zugang zu Anwälten gehabt, seien mit verbundenen Augen verhört worden. Ein faires Gerichtsverfahren sei unter diesen Umständen in Frage gestellt, befürchtet Diana El-Tahawi von Amnesty International.
People have complained about not being able to call their families to let them know that they're being detained, not being able to call their lawyers, so their lawyers didn't attend investigations. Some people were interrogated inside police stations while blindfolded.
Ganz allgemein seien die Sicherheitskräfte derzeit keine unparteiischen Akteure. Bei Zusammenstößen von Mursi-Anhängern und ihren Gegnern zeige sich ein klares Muster. Die Polizei reagiert nicht oder erst sehr spät. Und greift sie dann doch ein, dann ausschließlich gegen Mursi-Anhänger.
They intervened late, after people had already been killed or injured. And in some instances they intervened on one side, the side of the opponents, against the other side.
Grundsätzlich habe sich das Verhalten der Sicherheitskräfte seit dem Ende des Mubarak-Regimes nicht geändert. Bis vor kurzem richtete sich deren Gewalt aber noch gegen Demokratieaktivisten. Nun würden diese Aktivisten aber schweigen, weil jetzt ihre Gegner, die Mursi-Leute, betroffen sind. Dabei hätten die Demokratieaktivisten noch vor kurzem eine Reform der Sicherheitskräfte gefordert, sagt Diana El-Tahawi.
And now somehow the same people who are criticizing the army's behavior now seem to be covering for them.
Es ist unbestritten, dass einzelne Mursi-Anhänger seit der Entmachtung ihres Präsidenten Gräueltaten begangen haben. So stieß ein Islamist in Alexandria 2 Jugendliche von einem Hausdach in den sicheren Tod. Diese Tat wurde gefilmt und stieß in der Bevölkerung auf große Abscheu. Wegen solcher Vorfälle gelten Islamisten mittlerweile pauschal als Kriminelle, als Terroristen. Vereinzelt sei es schon zu Racheakten gekommen, auch gegen Unschuldige. Amnesty-Mitarbeiterin El-Tahawi untersucht in Giza den Fall eines Mannes, der allein wegen seines langen Bartes und seiner traditionellen Kleidung von einem Mob mit Knüppeln und Messern attackiert wurde. Dieser Mann war aber gar kein Islamist, sagt El-Tahawi. Trotzdem wurde er von seinen Angreifern blutüberströmt zu einem Polizeiposten geschleift.
I met a man who was getting treatment in a hospital from multiple stab wounds, who told me that he was apprehended by a group of local residents in Giza who assumed that he was a Morsi supporter because of his appearance and who beat him for several hours.
Ohne den Mann zu befragen, hätten auch die Polizisten zugeschlagen. Das Opfer sei schließlich von einem Arzt gerettet worden, der behauptete, der Mann sei tot, was ihm das Leben rettete.
And insult him. He managed to escape to safety through the intervention of doctors who actually hit him and claimed that he was dead.
Das seien schlechte Voraussetzungen dafür, ein demokratisches Ägypten mit einem funktionierenden Rechtsstaat aufzubauen.
Aus Kairo, Matthias Kündig. Heimliche Patrioten heißt unsere Serie, die wir im Vorfeld des 1. August senden. Denn es gibt sie überall in der Schweiz. Sie brüsten sich nicht mit Vaterlandsliebe, sie setzen sich mit der Schweiz und dem Schweiztum auseinander, durchaus auch kritisch. Zum Beispiel Naim Feysay. Er hat zwar einen kosovarischen Namen, seine Mutter kommt aus Kroatien, sein Vater aus dem Kosovo, der 18-Jährige ist aber eng mit der Schweiz verbunden, hier geboren und aufgewachsen. Und er hat sich einer urhelvetischen Sportart verschrieben, dem Schwingen. Philipp Kemperle hat Naim Feysay an ein Schwingfest begleitet.
Naim Feysay ist ein stämmiger junger Mann, 100 Kilogramm schwer, ein Schwinger, wie man ihn sich vorstellt. Der 18-Jährige heißt aber weder Abderhalden noch Schlepfer noch Forrer. Ein Ausländer in der womöglich traditionellsten der Schweizer Sportarten. Sprüche, Seitenhiebe, die bekam Feysay am Anfang schon zu spüren.
Ja, am Anfang war es ein bisschen so, die ersten paar Monate, aber, also sagen wir zwei, drei Monate, aber ist für mich überraschungsvoll sehr schnell vorbeigegangen. Also sie haben mich sehr schnell akzeptiert. Und da hat mich auch überrascht. Und darum gefällt es mir eben umso mehr.
Mittlerweile hat Naim Feysay den Schweizer Pass. Der 18-Jährige ist ein Schwingtalent. Im Schwingclub Wolfhalden im Kanton Appenzell-Ausserrhoden ist er ein Leistungsträger, eine Hoffnung für die Zukunft. Dass Feysay kein Urschweizer sei, spiele keine Rolle, sagt Schwingkollege Matthias Schlepfer.
Die haben noch angezündet, ja sicher. Also, ich meine, das ist überall so. Das ist auch wie einer, wenn ein Kechen ist, oder? Dann zündet man einen Hall auch an. Aber wenn man sich recht benimmt und so und recht mitmacht und der Wille da ist, ist das kein Problem.
Feysay sei einer von ihnen. Nach der Mittagspause ruft der Sprecher am Schwingfest die nächsten Paarungen aus.
Feysay Naim, Schöneberger Marco.
Unter all den typischen Schweizer Namen fällt Feysay Naim auf. Reaktionen darauf gebe es aber kaum. Wie ist er als Ausländer denn überhaupt zum Schweizer Traditionssport Schwingen gekommen?
Ja, da war schon mal in der Schule im Turnen. Da wollte ein Kollege mal unbedingt mit mir irgendwie Kämpfe machen, da weiss ich nicht, und dann hat er verloren. Dann hat er gesagt, ja, hey, was machst denn du? Und in dieser Zeit habe ich Judo gemacht. Dann hat er mal gesagt, ja, kommst du mal ins Training mit? Und dann bin ich das erste Mal reingeschaut am Anfang, ein bisschen sag mal, ja, ist mega komisch, beißt alles ein bisschen. Und dann ja, bin ich dran geblieben und ja, jedes Training hat es mir besser und besser gefallen. Und jetzt bin ich da, 7 Jahre.
Nun geht's ans Aufwärmen. Derweil höre ich mich um. Was hält man denn vom Schwinger mit dem ausländischen Namen, mit den ausländischen Wurzeln? Kein Thema, heißt es fast überall.
Nein. Das ist ein Schweizer, das ist kein Ausländer.
Ist das Mikrofon ausgeschaltet, hört man aber auch anderes. Ausländer bleibt Ausländer. Oder ich habe mal gesagt, ich höre mit dem Schwingen auf, wenn so einer dabei ist. Auch das kriegt man zu hören. Aber auch die Kritiker scheinen sich an den Exoten unter den Schwingern gewöhnt zu haben. Böse Seitenhiebe, ernsthafte Kritik oder gar Hass spürt man auf dem Platz nicht. Auch jetzt, wo Feysay in den Sägemehlring steigt, wird er angefeuert und unterstützt.
Feysay Schöneberg.
Der vierte Gang an diesem Tag. Feysay hat erst einmal gewonnen. Er greift sich Gegner Marco Schönenberger, reißt, drückt, hebt ihn an. Locker ist auch dieser Kampf nicht. Doch dann...
Ich komme los.
Feisai legt Schönenberger auf den Rücken und klopft ihm das Sägemehl von den Schultern. Der Schwinger mit den ausländischen Wurzeln scheint in der Szene akzeptiert zu sein. Aber wie geht er selber mit dem ganzen Umfeld um?
Ich habe auch selber nicht viel zu tun mit der Tradition, eben dadurch, dass ich Ausländer bin. Aber ich finde, es gehört einfach dazu zum Schwingen. Eben, es wäre nichts mit der Rockmusik oder mit Hip-Hop oder weiss ich nicht, weil das Jodeln gehört dazu, die Tracht gehört dazu.
Das Rotbach-Hörli stimmt gerade einen Jodel an.
Ja, was soll ich sagen? Gerne nicht so, aber eben, es gehört dazu. Man lässt es einfach. Ja, und zwischendrin tut man halt Kopfhörer rein.
Kopfhörer rein, manchmal braucht er doch etwas Abstand. Ganz bedingungslos ist seine Liebe zur Schweiz nämlich nicht. Zum Beispiel, wenn Fußball im Fernsehen läuft.
Eigentlich bin ich schon für Kroatien, aber wenn es spielt. Weil ich dort ein paar Lieblingsspieler habe und ich schaue ihnen auch gerne zu, wenn sie Fußball spielen.
Fußball ist das eine, ein Leben ohne Schwingen, ein Leben außerhalb der Schweiz, das kann sich Naim Feisai aber nicht vorstellen.
Also ich gehe gerne in die Ferien, auf Kroatien und Kosovo, ich gehe gerne mich ein bisschen ausruhen, ein bisschen die Familie auch sehen. Aber eben, ich bin hier auf der Welt, ich wohne hier mit den Eltern und ich könnte es mir nicht mehr irgendwo anders vorstellen.
Seine Herkunft werde er nie vergessen, er sei aber Schweizer, Jodel hin oder her.
Unsere Serie Heimliche Patrioten, der Beitrag von Philipp Gemperle. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.